Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plesnik.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Datenschutz Deluxe Podcast. Ich bin Stefan Plesnik und bei mir ist wie immer Dr. Klaus Meffert. Lieber Klaus, ich begrüße dich recht herzlich.
Wie geht's dir? Ja, Stefan, vielen Dank. Und mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Und wir haben hoffentlich auch wieder ein sehr spannendes Thema. Da bin ich sogar sicher, dass wir das haben.
Ja, ich bin auf dem Weg der Genesung, um das kurz hier einzuwerfen. Dauert ein bisschen. Spannendes Thema auf jeden Fall. Wir hatten ja beim letzten Mal, in der letzten Folge, so ein bisschen, ich möchte sagen, wir sind so ein bisschen abgedriftet zwischendrin in ein Thema, wo es eigentlich darum geht, so ein bisschen die Frage, wenn ich Privatsphäre oder Datenschutz in diesen digitalen Diensten, die ich nutze, irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen mehr Privatsphäre haben möchte und ein bisschen weniger, ich nenne es mal Data Exposure an irgendwelche Unternehmen und so weiter, dass daraus auch gewisse, ja, zwischenmenschliche Probleme resultieren, weil eben wir ja viel an diese Dienste auch gewöhnt sind. Und du brachtest beim letzten Mal zur Sprache das Beispiel mit dem Wechsel von WhatsApp zum Beispiel zu Signal und die Argumente, die die Leute dann finden. Und ich würde gerne da so ein bisschen drauf eingehen und vielleicht gucken, ob wir in unserem gemeinsamen Gespräch es schaffen, so eine Art, ja, vielleicht so eine Art Richtung zu geben, nicht direkt Leitfaden, aber mehr so eine Richtung, wie man dieses Thema betrachten kann und wie man vielleicht dann eben auch eine Einwandbehandlung machen kann in den Situationen, die du zum Beispiel beschrieben hast. Aber bevor wir darauf eingehen, gehen wir nochmal kurz auf diesen Punkt. WhatsApp, nehmen wir mal die WhatsApp als Beispiel, weil das ist ja sehr weit verbreitet. Wir benutzen die WhatsApp und wir möchten davon jetzt weg, weil wir sagen für uns selbst, nee, da kann ich mich nicht mehr mit vereinbaren. Welchen Schritt bist du da gegangen, als du das gemacht hast? Also welche Überlegungen standen bei dir vor allen Dingen erstmal vor und wie bist du dann vorgegangen?
Also vielleicht zunächst mal, ich habe nichts an sich gegen WhatsApp. Übrigens ist WhatsApp ja identisch nahezu mit Signal, was die Funktionen angeht. Es geht gar nicht um WhatsApp, sondern es geht um Meta. Meta ist eine Firma, die sich früher Facebook nannte. Jetzt beinhaltet sie die Plattform Facebook, Instagram und WhatsApp insbesondere. Und Meta ist einfach ein Unternehmen, was sich nicht an Gesetze hält. Das muss man einfach sagen. Und selbst wenn Meta wollte, könnte es die Daten, die es einsammelt, gar nicht mehr unter Kontrolle halten, weil es so viele Daten sind und so viele Empfänger der Daten, Geschäftspartner, Werbenetzwerk und so weiter, dass es gar nicht geht. Und wer das verfolgt, ich habe das auf meiner Seite auch mal zusammengestellt und werde es auch demnächst veröffentlichen, der sieht einfach, dass Meta kein Unternehmen ist, dem man irgendwie vertrauen kann. Und vielleicht nur als ganz kleinen Hinweis, ein Riesenunterschied zwischen Signal und WhatsApp ist, bei WhatsApp werden die Verbindungsdaten, also wer hat wann mit wem kommuniziert, von Meta absichtlich ausgewertet, ohne dass es notwendig wäre. Was anderes wäre es ja, wenn man vielleicht eine Information kriegt, Nutzer Y ist jetzt auch in deinem Kontaktbuch ist jetzt auch auf WhatsApp oder so. Das ist eine Sache, da bräuchte Meta gar keine Kenntnis davon zu haben. Jedenfalls nicht so, dass sie es auswerten können, selbst für Werbezwecke zum Beispiel. Aber Meta nutzt diese Informationen selbst für nicht notwendige Zwecke. Und das ist halt schon mal ein Riesenunterschied. Da sagen dann viele, ja, das ist doch nicht schlimm. Ja gut, wenn man aus Versehen mit jemandem zu tun hat, der entweder ein Krimineller ist, sieht man ja nicht allen Leuten an, oder vielleicht im Verdacht steht, kriminell zu sein, man muss ja nicht unbedingt kriminell sein, wenn man im Verdacht steht, dann hat man möglicherweise auch ein Problem. Und zudem kann man viel leichter das Nutzerverhalten auswerten, wenn man weiß, wer mit wem und vor allem wann und wie oft kommuniziert. Das verstehen viele Leute anscheinend nicht, dass diese Informationen im Bereich sensibel sind. So, der Wechsel von WhatsApp zu Signal ist in erster Linie kein technologisches Thema, sondern ein soziales. Die Frage ist, die ich zunächst mal aufwerfe, kann ich dir dann den Ball mal wieder zurückgeben, ist, bevor ich über diesen Wechsel überhaupt nachdenke, sollte man sich überhaupt erstmal überlegen, wie oft brauche ich WhatsApp wirklich? Also ich meine, manchmal macht es ja schon Spaß, sich so auszutauschen, aber also ganz ehrlich, ich habe Besseres in meinem Leben zu tun, als meine Zeit zu verschwenden, um permanent nutzlose WhatsApp-Nachrichten zu lesen. Oder irgendwelche Witze. Ich meine, Witze möchte man gerne ab und zu mal hören, aber nicht den ganzen Tag lang und die ganze Woche lang. Also die Frage ist, von diesen ganzen Nachrichten, die man über WhatsApp sendet oder empfängt, hauptsächlich empfängt wahrscheinlich, wie viele davon sind wirklich nützlich? Und da würde ich mal ganz kühn die These aufstellen, dass 95% aller Nachrichten irrelevant sind, die über WhatsApp geschickt werden.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du damit definitiv in einem relativ realitätsnahen Auswertungsbereich liegst, auf jeden Fall. Ich empfinde es persönlich auch so. Ich möchte mal ein paar Punkte aufgreifen, die du gesagt hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren also deine Beweggründe, um das aufzugreifen von vorher, warum du gesagt hast, du willst jetzt per se WhatsApp als Service nicht mehr nutzen, nicht die Technologie an sich und die, sage ich mal, den Mehrwert, den diese Technologie liefern kann in der Kommunikation, sondern wirklich das Konstrukt, wie ist die Firma hinter WhatsApp, wie wird die betrieben, nach welchen Werten arbeiten die und eben dann auch darüber hinaus, was tun die mit Daten, von denen ich als Nutzer gar nicht merke, dass ich sie erzeuge und dass sie einen Wert haben, wie also Verbindungsdaten oder alle Arten von Metadaten. Du sprachst ja sogar schon das Kontaktbuch an, also die Übertragung von Adressbuchkontakten an die Server, um auszuwerten, ob andere Nutzer eben auch diesen Dienst wie WhatsApp nutzen. Was ja, by the way, eine Funktion ist, die eigentlich all diese Messenger-Derivate, also auch die Alternativen wie Signal und so weiter, bieten. Wobei man da nur so als Info aus der technischen Richtung sagen muss, es gibt unterschiedliche Wege, das abzubilden. Und wenn die Übertragung tatsächlich die Kontakte vom Adressbuch nimmt und an einen Server extern überträgt, dort dann eine Auswertung dieser Kontakte vornimmt und die Informationen wieder zurücksendet von dieser Auswertung, dann ist das nicht okay, weil dann brauchen wir die Einwilligung der einzelnen Leute in unserem Adressbuch. Und es gibt eben auch Situationen wie Signal das zum Beispiel löst oder Threema, dass sie dieselbe Art von Informationen teilen, aber dafür eben die Kontakte und die Adressdaten nicht an den Server so übertragen, dass sie dort auswertbar sind für irgendwen, der sich diese Daten anguckt. Das heißt, genau, da gibt es Mittel und Wege.
Genau, also nur eine Zwischenbemerkung, nicht, dass die Leute, die Zuhörer vielleicht denken, das wäre meine persönliche Meinung und das könnte man nicht beweisen. Doch, man kann beweisen und dass Meta diesen, ich sage jetzt mal, Datenraub, möchte ich es fast nennen, betreibt. Ja. Und das Meta wurde sogar auch schon verurteilt dafür. Also das ist, es ist ein Faktum sozusagen. Mhm. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie, ja, das, wer weiß denn, ob das wirklich so ist. Nein, es ist so. Und wer weiter verfolgt, was Meta noch für, ich möchte es mal Verbrechen nennen, an der Menschlichkeit vollzogen hat, der wird Meta hoffentlich schlecht finden. Nur als ein Beispiel, ich könnte wirklich, wenn ich mir die Liste angucken würde, stundenlang über negative Dinge über Meta sagen. Sie haben absichtlich und gegen Geld Donald Trump bei der vorigen Wahl, also nicht bei der jetzigen, bei der vorigen Wahl geholfen, rechtswidrig mit den Daten von Facebook-Nutzern unentschlossene Wähler in den USA zu identifizieren, zusammen mit Google.
Ja.
Da saßen Mitarbeiter von Facebook und Google zusammen mit Donald Trump in einem Raum. Ob es Donald Trump selbst war, weiß ich nicht, aber die Mitarbeiter von ihm jedenfalls und Meta-Mitarbeiter. Und die haben dann 1 Million $ pro Tag Werbebudget auf die Menschheit losgelassen in den USA, nämlich an alle bombardiert mit Werbebotschaften, dass der Donald Trump der Beste sei, die noch nicht wissen, wen sie wählen sollen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, das man nennen könnte, um zu erkennen, dass Meta einfach eine Verbrecherorganisation ist. Das muss man einfach so sagen.
Ich meine, dazu gibt es auch noch andere Beispiele. Also das, was du sagst, absolut richtig. Man hat das immer so abgetan als den Cambridge Analytica-Skandal. Natürlich war das die Firma, die diese Datenauswertungen und Analysen gefahren hat. Aber da waren eben Mitarbeiter von Meta, Mitarbeiter von Facebook, Mitarbeiter von Google dabei bei dieser Auswertung und bei dem Beschluss, wie man diese Daten nutzt und wie man jetzt genau vorgeht. Von daher waren die schon alle im Bilde. Und Facebook ist zum Beispiel in sehr vielen Entwicklungsländern unserer Welt, also zum Beispiel im indonesischen Raum, waren die vor Jahrzehnten, haben die extrem gepusht, dass die an der Stelle das Internet darstellen. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass in weiten Teilen Indonesiens die Leute keinen Zugang zum Internet haben, aber zu Facebook. Und der ist kostenfrei auf deren Smartphones. Das heißt, Facebook-Informationen sind dort gleichwertig wie bei uns die Informationen über das Internet. Und wenn man dann überlegt, wie stark die Beeinflussung durch die Personalisierung von Informationen und diese Algorithmen, man nennt das ja immer diese Filterblasen von Informationen, in denen man sich dann befindet, die können natürlich extrem stark auch die politische Meinung und die Einstellung der Menschen beeinflussen, um eben ja zum Beispiel dafür zu sorgen, dass das Regime, was in Indonesien gerade an der Macht ist und die Regierung stellt, eben unter Umständen an der Macht bleiben kann oder eben auch nicht. Und da kann dann eben ein Konzern ein Privatkonzern extrem viel Einfluss drauf ausüben. Und das ist natürlich eine Sache, die sehr kritisch ist. Besonders, wenn wir den Bogen zu uns selber zurückspannen. Ich meine, wir sind ja auch nicht frei davon. Und da kommt halt wieder genau der Punkt rein, wo berührt eigentlich Datenschutz die Souveränität meiner eigenen Lebensführung so ein bisschen? Das ist, finde ja, ich, so genau. Der Punkt. Ne?
Also, du hast vollkommen recht, Stefan. Ich will es nur noch mal ganz kurz zusammenfassen, was du gesagt hast. Dass wir nämlich alle beeinflussbar sind. Also alle heißt, alle, die ein Handy haben oder ein digitales Endgerät. Jemand, der in der Wildnis lebt, den möchte ich mal davon ausnehmen. Meine höchste Bewunderung für solche Menschen, die von der Zivilisation entfernt leben. Ich kann es nicht. Manchmal wünsche ich mir, es wäre so. Aber tatsächlich ist jeder beeinflussbar. Und dieses wirklich dumme Argument, ich habe nichts zu verbergen, ist einfach nur doppelt dumm. Zum Ersten geht es nicht nur darum, ob man was zu verbergen hat oder nicht, sondern, wie du sagst, dass man beeinflussbar ist. Jeder Mensch ist beeinflussbar. Du, ich, alle. Und zum Zweiten hat natürlich jeder was zu verbergen, der irgendwelche Kontakte hat, alleine schon. Unabhängig davon, dass man auch in seinem normalen Leben sehr viel zu verbergen hat. Wer das nicht versteht, der muss ein wirklich sehr, sehr, sehr langweiliges Leben ohne EC-Karte führen auch noch und ohne Bankverbindung wahrscheinlich. Aber wie ich ja vorhin sagte, wenn man Kontakte hat auf dem Handy, dann weiß man doch nicht, ob davon einer kriminell ist. Ich kenne zum Beispiel einen sehr guten Freund, der hat einen sehr guten Kontakt zu jemandem, der polizeilich schon mal in Untersuchungshaft saß zum Beispiel, ja, und den die Polizei auch vor der Polizeiwache verprügelt hat, was sie dann abgestritten hat, weil die Aufnahmen angeblich nicht mehr auffindbar waren sie dann aber doch wieder, also wurde festgestellt, sie haben ihn verprügelt. Aber ich will damit nur sagen, die Polizisten wohlgemerkt, ich habe nichts gegen die Polizei, aber gelegentlich gibt's da doch mal Problemchen. Ich will damit nur sagen, das war ein Krimineller, mit dem hat mein Bekannter zu tun gehabt. Und wenn es vielleicht ein Drogenkrimineller ist, es gibt ja viele Leute, die nehmen Drogen oder handeln damit, wo man es nie vermuten würde, ja. Die verbergen ja gegenüber allen anderen Menschen, dass sie drogensüchtig sind oder mit Drogen handeln. Das können ja viele hervorragend machen, diese Lügengebilde aufbauen. Dann ist man auch noch mit im Visier der Fahnder, wird vielleicht die eigene Wohnung noch durchsucht. Oder wenn man weiterdenkt, man reist ins Ausland, da wird man dann vielleicht am Flughafen festgehalten oder zurückgeschickt. Ist auch in den USA schon passiert zum Beispiel, dass man zurückgeschickt wurde, weil irgendjemand einen auf einer Plattform angeschwärzt hat zum Beispiel. Das sind alles Fälle, die selten vorkommen, aber selten ist halt nicht nie. Und das Leben besteht nur aus Risiken und die würde ich gerne sehr weit reduzieren, diese Risiken. Jedenfalls, was Probleme angeht, die ich selbst nicht zu vertreten habe.
Ja, definitiv. Das ist ein spannender Punkt, der auf jeden Fall eine Seite beleuchtet, die sehr häufig, wenn es um das Thema Datenschutz geht, einzig gesehen wird. Also so nehme ich es zumindest sehr häufig wahr in Diskussionen über das Thema Datenschutz. Nämlich, dass die Leute nur sich die Frage stellen, wer hat denn ein Interesse, mich auszuspionieren? Sie stellen sich nicht die Frage, welche Souveränität kann jemand über mich gewinnen oder welche Autorität kann jemand über mich gewinnen, dadurch, dass er Informationen über mich hat. Und ich glaube, diese Frage oder diese Form von Identifikation mit den eigenen Daten und Informationen über uns, die wir erzeugen, Tag für Tag aufs Neue erzeugen, ist die viel wichtigere Frage, um wirklich zu verstehen, warum es überhaupt eine DSGVO gibt. Weil die gibt es ja per se erstmal nicht, wie wir ja auch merken, weil sie da sehr, sag ich mal, sehr effektlos ist oder sehr nicht wirklich weitreichende Effekte trägt, um Sanktionen gegen Unternehmen auszusprechen, weil das funktioniert ja, naja, sag ich mal, suboptimal aktuell noch. Es funktioniert in gewissen Teilen, aber echt suboptimal, weil die Unternehmen auch ihre Verhaltensweisen nicht ändern. Und dementsprechend ist diesen Vorstoß eigentlich viel mehr darin, den Leuten auch bewusst zu machen, wenn ich zum Beispiel einen Service nutze, wie WhatsApp, wie Facebook oder egal welche Form, wo Informationen von mir generiert werden, die ich einbringe, dabei entstehen Informationen durch die Generierung der Informationen, die ich selber versende in einer Textnachricht, entstehen Informationen über Orte, über Zeitpunkte, über Interaktionen, Verknüpfungen mit anderen Kontakten, über die Intensität, die Dauer und so weiter, die alle Aufschluss darüber geben, wie ich auch mein Leben gestalte. Also wann ich schlafen gehe, wann ich wach bin und wie mein...
Genau.
Ne, so. Und das sind alles Informationen, wenn ich zum Beispiel nur dieses Thema Schlaf-Wach-Rhythmus. Wenn wir das nehmen und wir können anhand von Nachrichtenverläufen aus der WhatsApp sehen, dass das eine Person ist, die sofort nach dem Aufstehen Nachrichten schreit und kurz vorm Einschlafen nochmal die Nachrichten checkt, dann wissen wir ziemlich genau, wie lange diese Person schläft. Und dann wissen wir, dass wir diese Informationen gewinnbringend zum Beispiel in Unternehmen verkaufen können, die irgendwelche Helfer-Tools für gesunden Schlaf herstellen. Und schwuppdiwupp werde ich damit beworben, ohne dass ich irgendeine Information eingegeben habe in das System, einfach nur, weil ich es genutzt habe, wie ich es genutzt habe. Und diese Werbung untergräbt, finde ich, ein bisschen von meiner Souveränität der Entscheidung. Nicht nur, dass ich selber die Entscheidung nicht mehr treffen kann, möchte ich mich mit dem Thema der Gesundheit meines Schlafs auseinandersetzen, unabhängig davon, ob das gut oder schlecht ist, das zu tun. Aber diese Entscheidung treffe ich ja eigentlich als Individuum selbst, weil ich merke, hey, da ist irgendwas, das gefällt mir in meinem Leben nicht, da ist ein Problem, ich identifiziere das, dann sehe ich, das hat mit meinem Schlaf zu tun. Also kann ich die Entscheidung treffen, ich möchte mich damit darüber informieren, ob ich da was verbessern kann, was mir dann was bringt. Und wenn dieser ganze Prozess, dieser ganze Erkenntnisprozess wird dann quasi abgekürzt dadurch, dass ich mit Werbungen und Informationen über diese Thematik konfrontiert werde und mir deswegen Gedanken über die Thematik mache. Und da kommst du ja auch in so eine Gedankenschleife, wo du wahnsinnig werden kannst von Informationen, weil das war ja nur ein Beispiel. Parallel werden ja tausend andere Türen geöffnet für Produkte, ne, die mir angeblich helfen können.
Ja, also vielleicht noch, ich will es gar nicht weiterführen, nur am Rande erwähnen, das kann man auch gerne nachweisen. Wenn man irgendwo ist mit seinem Handy, hat entweder sein GPS-Signal eingeschaltet oder mal eine WhatsApp-Nachricht geschickt, ist in dem Fall zweitrangig, und da passiert irgendwas an diesem Ort. Mhm. Es gibt ja auch öffentliche Plätze, es gibt einen Mord oder irgendein Problem, was strafrechtlich verfolgt wird, man hat gar nichts damit zu tun, war nur in der Nähe. Dann kann damit mit diesen Geräteinformationen auch mit der WhatsApp-Benutzung alleine schon herausgefunden werden, dass man da war. Da muss auch nicht mal die IP-Adresse als Vorratsdatenspeicherung gespeichert werden, was ja rechtswidrig ist laut EuGH. Es gibt auch Fälle, in denen Nutzer von Facebook- und Google-Diensten identifiziert werden konnten im Nachhinein. Und dann wurden so auch Straftaten aufgeklärt. Es ist natürlich gut, wenn ein Straftäter gefunden wird, aber oft ist es halt auch so, leider, dass jemand, der gar nichts getan hat, verurteilt wird zu Unrecht oder zumindest in den Verdacht kommt und dann in Untersuchungshaft sitzt, obwohl er nie irgendwas getan hat. Nur als Beispiel. So, aber zurück zur eigentlichen Frage, was du auch aufwirfst. Brauche ich denn wirklich diesen ganzen Kommunikationsterror, möchte ich es mal nennen? Natürlich nutze ich auch Messenger-Dienste und das Internet sowieso. Das soll ja auch jeder, das hat ja auch seinen Nutzen, aber man muss sich wirklich mal ab einem gewissen Zeitpunkt fragen, muss ich jetzt auch noch in meiner Freizeit permanent Spiele spielen, wo ich mit Werbung bezahle, damit ich bestimmte Features nutzen kann oder weiterspielen darf zum Beispiel? Muss ich jetzt WhatsApp-Schlachten führen? Könnte ich auch auf Signal führen, aber da wäre es Unsinn, allerdings datenschonender. Oder brauche ich jetzt wirklich diese ganzen Informationen von irgendwelchen Leuten, die ich nicht wirklich gut kenne, die nicht meine Freunde sind, per WhatsApp? Oder sind es überhaupt meine Freunde, mit denen ich da connectiert bin? Ich habe festgestellt, die meisten Menschen haben so gut wie keine Freunde, wenn man es mal genau nimmt. Es gibt gibt's verschiedene Stufen von Freundesgraden. Sehr enge Freunde hat man wohl ganz wenige und der etwas weitere Freundeskreis ist vielleicht ein bisschen größer. Aber auch mit Leuten wie diesen kann man sich sehr leicht mal so verabreden, ohne 70 Nachrichten hin und her auszutauschen. Das Problem ist nämlich auch, vielleicht kannst du mir das bestätigen auch oder auch nicht, dass, ich bin so, man kann mit mir einen Termin vereinbaren und dann muss man da nicht mehr drüber reden. Da muss man nicht 3000 Mal sich abstimmen. Klar kommt mal ab und zu was dazwischen, okay. Aber wenn man mit jemandem sich privat verabredet, bei dem andauernd was dazwischen kommt, bei jedem zweiten Termin oder vielleicht sogar bei jedem, und der dauernd irgendwelche Verschiebungen vornimmt, dann frage ich mich, woran liegt das jetzt eigentlich? Ist diese Person selbst der Bundeskanzler, mit dem könnte man wahrscheinlich einen Termin vereinbaren, wenn man einen kriegen würde, und der würde sich höchstwahrscheinlich dran halten, außer es würde irgendwas ganz Wichtiges passieren. Also ich frage mich, muss man denn diese permanenten WhatsApp oder sonstigen Abstimmungen über, muss auch nicht mal WhatsApp sein, irgendwelche Terminabstimmungen bis zum Exzess treiben. Ich habe auch hatte ich letztes Mal kurz erwähnt, diese Verbindlichkeit ist komplett verloren gegangen. Wenn ich mich mit jemandem verabrede, dann mache ich das nicht, also vielleicht der Termin selbst ist zum Spaß, aber die Verabredung mache ich nicht zum Spaß, sondern weil mir der Termin wichtig ist, sonst würde ich ihn nicht machen. Und da erwarte ich auch, dass dieser Termin auch eigentlich zustande kommt, außer es kommt irgendwas Wichtiges dazwischen. Ich meine, in unserem Podcast zum Beispiel ist es ja so, das ist jetzt nicht super wichtig, dass wir an dem einen Tag unbedingt diesen Podcast machen.
Ja.
Kann man auch mal verschieben. Aber im realen Leben, wenn man sich trifft, kann man es halt nicht beliebig oft verschieben. Das ist das komplizierter, stimmt, als wenn ich eine Videokonferenz oder eine Telefonkonferenz mache. Und, und selbst vor allem, wenn man sich auch seltener sieht, als wir uns hören, dann erwarte ich schon, dass der Termin auch eingehalten wird. Und wenn man dann jemanden zum Geburtstag einlädt, das war das Beispiel vom letzten Mal, von der
genau,
50. Geburtstag, dann erwarte ich, wenn mir jemand zusagt, dass er auch kommt. Natürlich, wenn da was ganz Wichtiges passiert, wie ein Todesfall, selbstverständlich hat man dann einen sehr guten Grund. Aber nur, weil man keine Lust hat oder meint, man fühlt sich vielleicht nicht so gut, also wenn man sich nicht gut fühlt, weiß man nicht, ob es wirklich ein Problem ist. Aber wenn einer ein Problem hat, gesundheitlich, kein Thema, ist er entschuldigt. Aber bei den meisten ist es so, auf einmal fällt ihnen irgendwas ein, warum sie da, oder sie sagen einfach gar nicht ab oder per WhatsApp, ich kann nicht, ich kann doch nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, wird er nicht gesagt, aber ich habe mich umentschieden, ich mache dann doch lieber was anderes. Ja, das kennt man auch von weniger wichtigen Terminen als 50. Geburtstag. Da gibt's Leute, die sind in allen möglichen Termingruppen drin, also Eventgruppen nenne ich es jetzt mal. Die suchen sich dann an dem Tag 4 Stunden vorher den Termin aus, der ihnen am besten gefällt. Ja, das kann man gerne machen, aber bitte nicht mehr mit mir in Zukunft. Ich möchte nämlich vorher wissen, ob jemand kommt oder nicht und nicht, wie er oder sie sich 4 Stunden vorher entscheidet dann, wenn man sich in der kleinen Gruppe oder sogar nur zu zweit verabredet. Ich erwarte, dass jemand, der sich mit mir verabredet, den Termin auch einhält, außer es gibt einen wichtigen Grund. Und wenn er keine Lust dazu hat, dann soll er es von vornherein sagen, dann braucht man sich gar nicht erst verabreden.
Ja, ich finde den Punkt super spannend. Also ich stimme dir da vollkommen zu, gerade auch auf dieser Gefühlsebene, die du gerade geschildert hast. Wie fühle ich mich dann selbst? Also wie fühle ich mich behandelt, wenn jemand so mit mir umgeht? Gleich mit finde ich den Punkt, den du aufgeworfen hast, der Verbindlichkeit sehr interessant, weil Verbindlichkeit hat ja extrem viel mit Festlegung zu tun. Und diese ganzen digitalen Dienste, die wir nutzen, unabhängig davon, wie wir sie nutzen und was das mit dem Datenschutz für Berührungspunkte hat, formen unsere Form der Aufmerksamkeit, unsere Form der Wahrnehmung und beeinflussen die sehr stark. Und ich kann dir nur zustimmen bei der Tatsache, dass auch ich das Gefühl habe, dass gerade im Zeitalter der Messenger, der Chats, der Nachrichten, hat eigentlich schon mit SMS damals begonnen, aber weil die immer nur so phlegmatisch und kurz waren, hat das nicht so viel Auswirkung gehabt, weil die Kommunikation nicht so konstant über SMS gelaufen ist, wie das heute über Messenger der Fall ist, dass man so das Gefühl hat, die Menschen verlieren mehr und mehr die Fähigkeit, oder wir verlieren dadurch mehr und mehr die Fähigkeit, uns wirklich festzulegen, auf etwas zu committen und zu sagen, ich mache das. Ich stelle das bei mir persönlich im Leben zum Beispiel dadurch fest, dass ich meine Kampfsporttrainingsroutine habe. Und da weiß ich, ne, da weiß ich ganz genau, an dem und dem montags um 6 Uhr ist Eskrima und um 7 Uhr ist Wing Chun. Und das sind 2 Trainings, die ich nacheinander mache. Das bedeutet, ich weiß ganz genau, ich lege mich darauf fest, ich gehe dahin. Und ab dem Moment, und das ist das Spannende, ab dem Moment, also es gibt super häufig bei mir den Moment, dass ich mittags um 5 Uhr denke, oh, jetzt musst du dich da aufraffen und dahin gehen. Weil man diesen Schweinehund in sich hat. Die Couch ist immer attraktiver als die Aktivität. Zumindest dann, wenn man nicht so ein mega High Achiever ist, der voll darauf programmiert ist, immer nur Energy zu pumpen. Ne? Aber dann ist es halt so, ab dem Moment, wo man sich aufgerafft hat und dort ankommt, kommt man in den Kontakt mit Menschen, echten Kontakt, wirklich einen physischen Kontakt. Da sind Menschen im selben Raum, mit denen ich mich unterhalte. Und mit einem Mal ändert sich die ganze Stimmung und die ganze Einstellung zur Situation. Einfach nur, weil wir echten Kontakt haben. Und jetzt komme ich auf das Beispiel, was du brachtest, wenn die Leute sich dann per Nachricht entschuldigen und absagen und sagen so, ja, nee, ich mach doch was anderes. Und ich stelle mir dann immer vor, führen wir diese Diskussion mal in einem Dialog am Telefon einfach nur. Kein Mensch, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage einfach mal so, kein Mensch würde am Telefon die Aussage treffen, zu deinem 50. Geburtstag komme ich heute nicht, auch wenn das in 3 Stunden ist und ich nur 10 Minuten entfernt wohne, weil ich habe was anderes zu tun. Das würde kein Mensch, also das ist sowas von, das fühlt sich in einem drin, sowas von schlecht und wirklich billig und schäbig an, das einem Freund zu sagen, der einen zum Geburtstag eingeladen hat, zu dem man vorher auch noch zugesagt hat, dass man kommen wird.
50. Geburtstag, ne? Ja.
50. Ja, und dann auch noch ein runder Geburtstag, der was Besonderes ist. Ne? Also da muss man wirklich sagen, das sind so viele Effekte. Wenn man sich einfach mal vorstellt, nehmen wir mal die Nachrichten raus. Und da komme ich auf den Punkt mit dem Datenschutz. Vielleicht geht es ja gar nicht darum, vom einen zum anderen Messenger zu wechseln, sondern sich mal die Frage zu stellen, was bringt mir diese Technologie zur Verbesserung meines Lebens? Oder mache ich einfach nur mit, weil ich ein Mitläufer bin und der Rest der Gesellschaft sagt, wie, du bist nicht bei WhatsApp? So,
ja, ne? Du hast recht. Du hast recht. Also, stimme ich dir vollkommen zu. Dieser Mitläufer, auch das Beispiel, was du sagst, war sehr gut mit dem Telefon. Auch zu sagen, ich fühle mich heute nicht so gut, würde keiner am Telefon beim wichtigen Termin sagen. Oder wie die Freundin der Einladenden gegenüber gesagt hat, sie hat Rückenschmerzen. Ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht wirklich ein Problem hat mit dem Rücken, ja, es gibt ja tatsächlich auch sehr schlimme. Ja. Aber da kennt man diese Person schon, die das gesagt hat und weiß, ja, so schlimm wird es nicht sein. Die könnte ja wenigstens mal für eine Stunde da aufschlagen oder so, ja. Also ich meine, wie du sagst, es waren nur 10 Minuten Entfernung. Tatsächlich, da kann man schon mal hingehen und zu zeigen, dass man das ernst genommen hat und nicht, ja, so gut geht's mir nicht, vielleicht ging's ja, aber ich weiß nicht. Das ist alles Bullshit. Ja. Was war das zweite Thema, was ich jetzt eben aufgreifen wollte? Ich habe es jetzt schon wieder verdrängt. Was war dein letzter Satz, den du gesagt hast?
Dass man sich die Frage stellen kann, ob man überhaupt die Tools benötigt, anstatt nach Alternativen zu suchen, nur weil andere Leute die halt nutzen und fragen, ob man die auch nutzt.
Ne? Genau, also das eine ist diese Frage, du bist nicht auf WhatsApp, das wird möglicherweise gelegentlich mal gestellt, aber manchmal wird es gar nicht so direkt gestellt, diese Frage, sondern man meint nur, man würde ausgegrenzt sein, wenn man nicht auf WhatsApp ist. Oder in Wirklichkeit ist es so, die meisten Menschen sind Mitläufer und da will ich mich auch grundsätzlich erstmal nicht ausnehmen. Man kriegt was Neues präsentiert, was auf dem Markt verfügbar ist, dann auch noch kostenfrei, angeblich. Wir zahlen ja mit unseren Daten und mit unserer Aufmerksamkeit in Wirklichkeit. Das sind ja auch Währungen, die sehr wichtig, sehr wertvoll sind. Und ist auch nicht gut für die Gesundheit übrigens permanent. Das lassen wir mal jetzt. Absolut. Kann sich jeder selbst aussuchen. Aber die Frage ist, wer erwartet denn von mir, dass ich da bin auf diesem Messenger WhatsApp? Das sind meistens Leute, die irrelevant für das eigene Leben sind oder wenn sie nicht irrelevant sind. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich habe von der Elternabendgruppe meinem sozialen Netzwerk gehört, warum man angeblich da nicht rausgehen kann aus WhatsApp. Da muss ich sagen, diese Elternabendgruppe ist natürlich wichtig für die Eltern, weil sie ihre Kinder da ein bisschen vertreten müssen. Aber wenn die anderen Eltern alle so drauf sind, dass sie nur per Messenger einladen, dann würde ich sagen, ja, tut mir leid, also ich hätte gerne die Information, wann dieser Elternabend stattfindet, hätte ich gerne auf einem Weg, den ich euch jetzt mal nennen kann. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber WhatsApp gehört nicht dazu. Und da wird man auch diese Information bekommen, ganz ehrlich. Und die anderen Eltern einen dann nicht mehr so gut finden, das mag schon sein, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die einen nicht gut finden, aus ganz anderen Gründen, die man auch gar nicht mehr ändern kann irgendwie. Also da muss man auch einfach mal sein Rückgrat beweisen. Es ist ja nicht so, dass man deswegen zur meist gehassten Person Deutschlands wird, wenn man WhatsApp nicht benutzt. Im Gegenteil, es ist eine Lappalie, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also wer sich da ausgegrenzt fühlt, der sollte nochmal drüber nachdenken. Manchmal hat man vielleicht auch einen vorstellenden Schluss. Und ganz erheblich über sein Leben auch nachdenken. Niemand braucht WhatsApp. Ja, es mag sein, also bei Kfz-Werkstätten gibt es tatsächlich Leute, die wollen unbedingt per WhatsApp informiert werden. Okay, diese Menschen, da muss die Kfz-Werkstatt diesen Menschen natürlich helfen. Das ist ja der Wunsch der Nutzer, da können sie sich nicht auf Datenschutz berufen. Aber die Frage ist, muss der Nutzer jetzt unbedingt per WhatsApp informiert werden? Ich meine, SMS wird es ja auch tun, nur als Beispiel jetzt. Ja, ich meine, was steht da drinnen jetzt in dieser WhatsApp, dass man das oder beziehungsweise man normalerweise, ja, kann ich Auto, ich kann mir es richtig bildlich vorstellen. Ich werde angerufen von meiner Werkstatt. Ja, wenn man nicht sowieso einen Abholzeitpunkt fest vereinbart hat, dann kann man einfach da hingehen, ja.
Meistens.
So ist es ja. Also das ist ja noch einfacher. Aber ich werde angerufen und da gibt's ja auch mal Rückfragen manchmal oder so oder Informationen. Ja. Wir haben ja das Teil noch, wollen Sie das mitnehmen oder sowas, ja? Wenn ich mir vorstelle, wie das per WhatsApp geklärt wird, das artet oft in einer Chatschlacht aus. Da, bitte schicken Sie mir doch mal ein Bild, sagt der Kunde dann vielleicht noch. Da muss der arme Kfz-Meister in die Werkstatt zu dem Auto oder vielleicht ist es schon 40, 70 Meter auf dem Parkplatz weiter weg, dahin laufen in seiner Arbeitszeit, hat noch genug andere Dinge zu tun. Nur um demjenigen ein Foto noch zu schicken, dann kann er das Bild vielleicht nicht erkennen, der Kunde, da hat er nochmal drei Rückfragen zu dem Bild. Ich meine, das ist, muss man ja auch mal als Dienstleister sehen. Also es muss nicht so laufen, aber diese Möglichkeit zur Eröffnung der ungenauen Kommunikation, vielleicht, Stefan, ja, sollte man da nochmal am Ende ganz kurz drüber sprechen.
Ich finde das klasse, wo du das ansprichst mit der ungenauen Kommunikation. Denn das ist genau etwas, was ich immer wieder erlebt habe in den unterschiedlichsten Teamdynamiken-Situationen, wo Menschen zusammenarbeiten. Dass der Einsatz von solchen Messaging-Tools, der sorgt in keinster Form dafür, dass die Kommunikation besser oder effektiver wird. Was im Gegenteil eigentlich passiert ist, die Leute verlassen sich viel zu sehr darauf, dass sie eben mal kurz eine Nachricht schreiben können, dann sind die anderen ja informiert, als eben, wie du sagst, das Rückgrat zu beweisen, den Anruf zu tätigen und sich mit den Menschen wirklich auseinanderzusetzen und auch die Implikation zu spüren, was das eigene Verhalten gerade beim anderen auslöst. Gerade wenn du eine Teamdynamik hast, wo die Leute aufeinander vertrauen müssen, weil die Hand in Hand arbeiten und so weiter, aber die sind an verschiedenen Orten, gibt's ja heutzutage sehr häufig, dann wenn dann über Nachrichten, über Messenger kommuniziert wird, entstehen super viele Rückfragen, super viele ungeklärte Situationen und immer wieder dieses Gefühl, man hat das Gefühl, man ist informiert, man hat auch das Gefühl, man hat den anderen informiert und das, was ich super häufig erlebe, ist, man hat eine Ausrede. Ich habe dir ja eine Nachricht geschickt.
Ja.
So, das habe ich als Argument persönlich sehr häufig gehört. Und gerade wenn man versucht, zum Beispiel agile Arbeitsformen in Teams umzusetzen, dann passiert das sehr häufig, dass die Leute erstmal denken, so, ja, warum brauchen wir jetzt so viele Meetings? Wieso sollen wir uns denn jeden Tag kurz besprechen? Wir kommen doch so auch zurecht und wir haben das sonst auch immer bei Nachrichten geklärt oder Chats. Oder dann gibt es Unternehmen, die sogar noch ein Stück fortschrittlicher sind, die sagen, wir nutzen so eine Art Intranet, also ein Social Intranet, sowas wie Facebook, aber nur innerhalb der Firma, wo ich dann auch Newsfeeds habe, wo ich Nachrichten veröffentlichen kann, kommentieren kann, unter Aufgaben kommentieren kann und so weiter. Das ist eine tolle Sache, kann man bestimmt sehr viele, sehr spannende Dinge mit tun, die einem in der Zusammenarbeit helfen. Aber der Rückkehrschluss ist eben auch, dass super häufig zu einer bestimmten Information eine Rückfrage von einer bestimmten Person gestellt wird. Und dann wird man ungeduldig zu warten, bis der andere diese Benachrichtigung, die er darüber kriegt, bearbeitet hat. Oder man wird ungeduldig, weil derjenige gesagt hat, nee, ich stelle meine Benachrichtigung anders ein. Ich gucke lieber alle Dinge einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit durch. So, und das erzeugt so viele Rückfragen hin und her und Probleme. Und am Ende des Tages hat man immer diesen Punkt, ja, aber der Kommentar steht ja unter der Aufgabe, da steht alles drin. Das ist so eine Art Wegweisen von der Verantwortung, dass man selber etwas gesagt hat oder selber in Aktion getreten ist. Und das muss ich sagen, wenn man mit den Menschen wirklich spricht, wenn die Menschen untereinander und seien es nur 2 Minuten untereinander miteinander sprechen, ist meiner Erfahrung nach danach alles besser geklärt als mit Tausenden von Nachrichten. Also ja, da sind vielleicht die digitalen Helfer nicht unbedingt immer Helfer, sondern vielleicht sind sie eben auch Helfer für unsere Bequemlichkeit. Und an der Stelle wird es, glaube ich, dann auch schwierig, die Entscheidung zu machen, was beeinträchtigt denn jetzt vielleicht selber meine Souveränität und meine Persönlichkeit? Ne? Das ist ja auch nochmal der Punkt.
Also nur ganz zum Schluss, wir sind ja schon fortgeschritten in der Zeit. Diese Mikrokommunikation ist einfach nicht geeignet, um genaue Informationen zu übermitteln und Missverständnisse zu vermeiden. Dazu kommt noch das ganz zum Schluss vielleicht. Jeder weiß, dass man auf dem Handy oder auch auf dem Tablet nicht besonders gut tippen kann. Ja, das macht einfach keinen Spaß. Und deswegen kürzt man das so stark ab, dass natürlich der Sinn leidet und die Genauigkeit und die Verständlichkeit. Dann vertippt man sich nochmal, dann fragt jemand, Autokorrektur kommt einem dazwischen bei bestimmten Worten. Das führt nur zu Zeitverlusten. Ja. Und Frauen machen es besonders gerne, dass sie dann nicht tippen, sondern sprechen in das Handy rein als Audioaufzeichnung. Mhm. Das ist genauer. Problem ist dabei, ich muss an einem Ort sein, wo ich mir das anhören kann, weil andere sollen es ja nicht mithören. Meistens jedenfalls fühlen sich vielleicht auch belästigt dadurch. Es geht gar nicht nur um Datenschutz. Ja. Und außerdem muss ich mir die Zeit nehmen, diesen Text, der vielleicht 2 Minuten oder manchmal 9 Minuten, ich habe es auch schon gesehen bei anderen, lang ist, anzuhören. Das kann man im Einzelfall mal machen, aber wenn das regelmäßig vorkommt, dann habe ich mein ganzes Leben verbringe ich am Handy, weil ich diese Sprache abhören muss, Nachrichten beantworten, Missverständnisse. Ich meine, natürlich ist vieles Nützliche dabei. Wenn man es mal überlegt, wie viel der ganzen Kommunikation unproduktiv ist in Wirklichkeit. Es geht nicht immer nur um Nutzen, aber nur um Anti-Nutzen, Bequemlichkeit, Spaß, da kommt man im Leben einfach nicht weiter. Und da sollte sich dann keiner beschweren, warum er am Ende so wenig Rente bekommt.
Das hast du schön gesagt. Auf jeden Fall, ich stimme dir da absolut zu. Also halten wir zum Schluss vielleicht mal Folgendes fest. Wenn wir bei Dingen mitmachen, weil andere sie tun, dann heißt das, wir haben eine bestimmte Entscheidung übersprungen. Nämlich uns die Frage zu stellen, was ergibt das eigentlich für mich für einen Sinn? Und vor allen Dingen, gibt es auch vielleicht Alternativen, die mich mehr ansprechen? Das kann unterschiedliche Gründe haben, haben wir festgestellt. Manche haben keine Lust, manche haben vielleicht überhaupt kein Bedürfnis, weil sie diesen ominösen Satz sagen, ich habe ja nichts zu verbergen und damit quasi denken, sie seien aus dem Game der Datenverarbeitung und so raus, was nicht der Fall ist. Und dass wir zusätzlich durch diese digitalen Helfer, die sehr viele sensible Metadaten auch neben der eigentlichen Kommunikation tracken, auswerten und anderen zur Verfügung stellen, eben auch sehr viele unserer Bedürfnisse beeinflussen. Manche positiv, manche negativ. Man muss ja nicht alles schlecht sehen oder das alles als schlecht behandeln. Aber trotzdem ist es eben sowas, es ist nicht mehr meine Entscheidung, mit welcher Information ich konfrontiert werde. Und es ist auch vielleicht gar nicht mehr meine Entscheidung, was ich zu einem Spaß tue und was nicht. Da finde ich dieses Beispiel, was du gebracht hast mit den Handyspielen, super. Früher, also ein Spiel zeichnet sich psychologisch betrachtet ja dadurch aus, dass es ein Selbstzweck ist. Also ich tue etwas, ohne dass ich etwas davon habe, außer der Tatsache, dass ich es tue. Und gerade deswegen bereitet es mir Freude. Das ist die Charakteristik eines Spiels. Wenn ich ein Spiel spiele, bei dem ich regelmäßig Werbungen anschauen muss, um weiter im Spiel spielen zu dürfen, dann ist das Spiel kein Spiel mehr, sondern eine Aufgabe, die mir abverlangt, dass ich bestimmte Gate-Steps immer wieder durchlaufe, damit ich überhaupt Progress mache. Und wenn ich in einem Spiel Progress machen muss, um weiterzukommen und dafür Werbung schauen muss, dann werde ich im höchsten Maße manipuliert. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, das kann jeder nachvollziehen, das kann jeder auch selber mal ausprobieren. Und wenn man dann den Vergleich machen möchte, kann man auch ein anderes virtuelles Spiel spielen, zum Beispiel auf einer Spielkonsole, das man sich kauft, und das dann keine Werbeeinblendungen hat, das in sich closed ist, das ein fertiges Spiel ist, das ich out of the box nehme, spielen kann. Und wenn ich durch bin, ist das Spiel auch vorbei. Dann habe ich das Spiel gespielt. Und einfach mal probieren und gucken, was ist der Unterschied in meiner Wahrnehmung? Ja, weil so eine Werbung, die ich eingeblendet bekomme, die sorgt ja auch immer wieder dafür, dass meine Gedanken wieder weggerissen werden aus dem, was ich gerade gemacht habe. Und ich mir vielleicht die Frage stelle, ich kann mal kurz in der Küche gucken, da konnte ich noch Abwasch machen oder irgendwie so. Das heißt also, ich bin ständig mit hunderten Dingen beschäftigt, weil das, was mich eigentlich, auf das, was ich mich eigentlich fokussieren möchte, ist eigentlich das, was mir den Fokus raubt. Und ich glaube, das passiert bei digitalen Technologien heute sehr viel. Während dabei wir mit unseren Daten und unserer Aufmerksamkeit zahlen. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Stefan. Du auch. Was du eben sagtest, ist sehr wichtig und unterstütze ich vollständig. Ich möchte allerdings dazu jetzt nicht mehr sagen, weil wir schon sehr weit fortgeschritten sind.
Wunderbar, machen wir das so. Dann hoffe ich, dass das allen Zuschauern ein Segen war, uns diesmal zuzuhören, auch wenn es nicht so technisch oder datenschutzaffin war. Aber vielleicht etwas, wo sich jeder ganz gut mit identifizieren kann. Ich danke dir vielmals, Klaus, für den Chat und an alle da draußen wünsche ich noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Plesnik auf seinem YouTube-Kanal Datenschutz ist Pflicht. Bis zum nächsten Mal.